Letzten Sonntag habe ich mir nach dem Gottesdienst Martin zur Brust genommen. Muss ich eigentlich sagen, ich musste wirklich eine massive Kritik an der Predigt loswerden. Deswegen möchte ich einiges hier klarstellen. Der hat in eine Predigt 5 Predigten reingepackt, die alle so wichtig waren, da ich sage, das nächste Mal haue ich dich, wenn du das nicht in Etappen predigst. Meine Manöverkritik war, diese Predigt war so voll von Dingen, die uns wirklich im Leben was angehen, dass ich sage, das ist eine unverschämte Predigt gewesen. Und ich empfehle jedem, die CD sich zu besorgen, der nicht da sein konnte, weil es waren bestimmte Themen drin, die so präzise in unser Leben hineingesprochen haben und das in der typischen Martin-Art. Also ich war so sauer auf ihn, dass er alles in eine Predigt reingepackt hat. Ich habe ihn mir direkt unten im Kirchencafé geschnappt und habe ihn zusammengefaltet. Ich habe gesagt, das machst du nicht nochmal, wenn Gott dir so viele Dinge zeigt, dass du sagst, ich packe das alles in eine Predigt rein, das geht überhaupt nicht. Die Last habe ich jetzt so, dass ich jetzt sage, ich muss noch was nacharbeiten. Schade, da das Bild hier, dass sie nicht so schön rauskommt, wie Martin auf dem Throne sitzt. Weil ich habe gedacht, eigentlich macht er das, was derzeit durch die Presse mit Sepp Blatter geht. Wer hat das mitverfolgt? Sepp Blatter, ja, wir so, einige sind fußballmäßig unterwegs. Es ist ja, eigentlich wollte ich eine Sepp Blatter-Predigt halten heute. Ich komme nachher noch drauf, wieso ich das meine. Ja? Da wird jemand schließlich erwischt durch irgendwelche Umstände, auf die ich nicht näher eingehen kann. Und all die Gerechten im Land, die schreiben große Artikel in den Zeitungen. Dieser schlimme Mann. Alle Gerechten stehen auf und blasen zur Jacht. Und in dieser Zeit sterben reihenweise Menschen in Kriegssituationen, aber Sepp Blatter beherrscht die Schlagzeilen. Dann lässt er sich wählen und macht einen auf Unschuld. Die Schadensfreude bei mir ist immer noch groß. Ich denke, hoffentlich geht man dem Schurken wirklich an den Kragen. Und dann denke ich mir, naja, vielleicht bin ich ja ähnlich wie Sepp Blatter. Ich muss mal mehr drüber nachdenken. Und wenn man als Christ nachdenken will, muss man in die Schrift gehen. Und deswegen sage ich, ich möchte mit euch heute einige Stellen aus dem Anfang der Bibel lesen, die so ein bisschen den Sepp Blatter-Effekt beschreiben. Oder na, vielleicht müsste ich doch sagen, den Paul-Effekt. Ich lese mit euch zusammen einige Stellen aus 1. Mose 2, und zwar als erstes von 8 bis 25 und dann aus Kapitel 3, 6 bis 12 und 21 und 24. Zwischendrin gebe ich euch die Hausaufgabe, dass ihr zu Hause noch nachlesen könnt. Nun hatte Jahwe Gott im Osten in Eden einen Garten angelegt. Dorthin setzte er den von ihm gebildeten Menschen. Aus dem Erdboden hatte er verschiedenartige Bäume wachsen lassen. Sie sahen prachtvoll aus und trugen wohlschmeckende Früchte. Und mitten im Garten stand der Baum des Lebens und der Baum, der Gut und Böse erkennen ließ. In Eden sprang auch ein Strom, der den Garten bewässerte, der sich dann in 4 Arme teilte. Der erste davon heißt Pishon. Er umfließt das ganze Land Havilah, wo das Gold vorkommt. Das Gold dieses Landes ist besonders rein, das Betolachharz und den Schohammstein oder Onyx. Der zweite Strom heißt Gihon und er umfließt das Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris, er fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat. Jahwe Gott brachte also den Menschen in den Garten Eden, damit er diesen bearbeitete und beschützte und wies ihn an, von allen Bäumen im Garten darfst du nach Belieben essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Dann sagte Jahwe Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm genau entspricht. Jahwe Gott hat nämlich alle Landtiere und Vögel aus dem Erdboden gebildet und zu den Menschen gebracht, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Genauso sollten all die Lebewesen heißen. So hatte der Mensch dem Herdenvieh, den Vögeln und allen Landtieren Namen gegeben. Aber für sich selbst fand er nichts, was ihm als Hilfe entsprochen hätte. Da ließ Jahwe Gott einen Tiefschlaf über den Menschen kommen. Er nahm eine seiner beiden Seiten heraus und verschloss die Stelle mit Fleisch. Aus der Seite baute er eine Frau und brachte sie zum Menschen. Da rief der Mensch: Diesmal ist sie es. Sie ist genau wie ich. Und sie gehört zu mir. Sie ist ein Stück von mir. Sie soll Ischa heißen, Frau. Denn sie kam vom Isch, dem Mann. Aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter, verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Der Mann und seine Frau waren nackt, aber sie schämten sich nicht voneinander. Als nun die Frau sah, ich lese in Kapitel 3 weiter, wie gut von dem Baum zu essen wäre, was für eine Augenweide er war und wie viel Einsicht er versprach, nahm sie eine Frucht und aß. Sie gab auch ihrem Mann davon, der neben ihr stand. Auch er aß. Dann gingen beiden die Augen auf. Sie merkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb machten sie sich Lendenschurze aus zusammengehefteten Feigenblättern. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie Gott durch den Garten gehen. Da versteckte sich der Mann und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Und Jahwe Gott rief den Menschen: Adam, wo bist du? Er antwortete: Ich hörte dich durch den Garten gehen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Deshalb habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von dem verbotenen Baum gegessen? Der Mensch erwiderte: Die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir etwas davon zu essen und dann habe ich gegessen. Ich überspringe wieder einen Teil. 1. Mose 3, 21 bis 24. Dann bekleidete Jahwe Gott Adam und seine Frau mit Gewändern aus Fell und sagte: Nun ist der Mensch wie einer von uns geworden. Er erkennt Gut und Böse. Auf keinen Fall darf er jetzt auch noch vom Baum des Lebens essen, um ewig zu leben. Deshalb schickte Jahwe Gott ihn aus dem Garten Eden hinaus. Er sollte den Ackerboden bearbeiten, von dem er genommen war. So vertrieb er den Menschen östlich vom Garten Eden, stellte er Cherubime auf, Engelwesen mit Flammenschwertern, die den Weg zum Baum des Lebens bewachten. Soweit die Geschichte in Kurzform, die den meisten oder allen von uns bestens bekannt ist. Neben Psalm 23, so wird mir berichtet, ist dies wahrscheinlich die Geschichte, die am ehesten jedem Menschen bekannt ist. Und viele theologische Debatten ranken sich um diesen Text. Die einen sagen, das muss man Wort für Wort lesen und berufen sich auf Antonius und Luther, die es gesagt haben, das ist wörtlich so geschehen, das muss man so lesen. Die anderen, die mehr von der historisch-kritischen Theologie herkommen, sagen, das ist quasi wie ein Gleichnis, das muss als Allegorie auf unser Leben hinaus ausgelegt werden. Da könnten wir viele Diskussionen haben, stundenlang, aber ich weiß genau, alle Schrift von Gott eingeben ist nützlich für mich. Also muss ich fragen, was sagt mir diese Geschichte, ob sie wortwörtlich so geschehen ist oder ob sie historisch-kritisch ausgelegt werden kann, was sagt sie für mich heute? Und da bin ich mit euch wieder unterwegs oder zumindest mit meiner Nachdenkensstruktur. Weil ich hatte da direkt jede Menge Fragen an diesen Text. Ich habe mich gefragt, warum gerade zwei Bäume in die Mitte des großen Parks gesetzt worden sind. Hätten nicht auch ein Satz von Fliegenpilzen das Gleiche bewirkt? Wenn du davon isst, stirbst du. Manche Pilze kann man nur einmal essen, das kennen wir, diesen Spruch. Warum Bäume? Warum nicht Sträucher oder Blumen oder sonst was? Meine Theorie ist so, lieber einen großen Baum, den sieht man jederzeit. Und in der Mitte, dass man immer wieder an ihm vorbeikommt und erinnert wird, es gibt einen Baum des Lebens und es gibt einen Baum des Erkennens, wo Gott sagt, da sollen wir nicht von essen. Wahrscheinlich so, weil tägliche Entscheidungen gefragt sind. Oder in der Mitte, damit ich sehen kann, worauf es wirklich ankommt. Ich habe gedacht, wahrscheinlich hat er die Bäume hingesetzt als Zeichen der Liebesbeziehung zu Gott. Liebe braucht nämlich immer Entscheidungsmomente. Ich muss mich entscheiden, entweder für oder gegen den Partner. Für die Schwester, für den Bruder oder gegen den Bruder. Habe ich diese Entscheidung nicht, wäre ich ein Roboter. Das wäre einfacher. Ich würde euch alle so klonen, wie ich wäre, und dann wäre die Sache alles geregelt. Ich würde immer nur für mich streiten, also wäre die Sache klar. Und ihr auch. Ich weiß nicht, wieso, aber das ist einer meiner Theorien, dass Gott ein Entscheidungskriterium setzen musste. Liebt ihr mich wirklich, ja oder nein? Man könnte lange drüber nachdenken, auch warum die Tiere an der misslichen Entscheidung von Adam und Eva mitbezahlen mussten. Warum müssen die jetzt auch sterben? Die haben doch den Mist gebaut, die Tiere waren doch unschuldig. Warum die jetzt auch? Habe ich keine Antwort auf diese Frage. Und fast möchte ich mit Andreas Schüle, so ein Alttestamentarier, ein Theologe, sagen, beide Bäume sind letztlich ein nicht lösbares Rätsel in der ganzen Tiefe. Und doch bleiben bestimmte Dinge, die mich heute bewegen. Weil die Folgen vom Essen des Baumes der Erkenntnis, die sind verheerend. Sie führen zum Tode. Klar, wirst du sagen, jeder von uns wird irgendwann dieses Ereignis haben, es sei denn, Jesus kommt vorher wieder. Da kann man die Uhr nachstellen. Ich sag mal, spätestens in 120 Jahren, wenn die Ernährungsergänzungsmittel nur wirklich nicht komplett gegriffen haben, seid ihr alle tot. Ich auch. Selbst die Jüngsten unter uns, die dürften kaum die 120 erreichen. Und wenn doch, dann kriegst du nicht nur wie Hilde eine besondere Ehrung. Dann überholt man sie im Alter. Also es führt zum Tode. Es trennt von Gott. Weil dieser Baum der Erkenntnis, da wird dieses Wort gebraucht, eins werden, wie Mann und Frau eins werden. Ihr wisst, ich habe oft dieses Wort Yada gebraucht. Der vollzogene Geschlechtsverkehr, wo man eins wird nach Leib, Seele und Geist. Das ist hier in diesem Baum gemeint. Da werde ich eins mit dem Bösen, indem ich sage, Gott soll nicht mehr auf dem Thron sitzen. Es trennt mich von Gott, wenn ich von dieser Frucht esse. Ich erkenne meine ganze Nacktheit, meine ganze Scham. Es ist irgendwie komisch, weil ich stelle fest, wenn ich mit meiner Frau zusammen in die Sauna gehe, so, ich meine jetzt so, wo kaum irgendein anderer da ist, sondern nur sie und ich, dann haben wir garantiert nichts an. Aber ich muss euch ehrlich gestehen, ich schäme mich da nicht vor meiner Frau. Vielleicht nur, dass mein Bauch wieder ein bisschen dicker geworden ist. Aber hier, das müssen wir gleich noch ein bisschen näher anschauen. Die stellen auf einmal fest, sie sind nackt und haben Scham. Das muss also einen tieferen Grund haben, dass sie auf einmal im Adams- und Eva-Kostüm sich voreinander verstecken müssen. Sie versteckten sich vor Gott. Die Folge, der Weg zum Baum des Lebens wurde versperrt. Es brauchte später ein Opfer der Wiederherstellung. Da komme ich nachher noch kurz drauf. Und dann der ganze Fluch, der ausgesprochen wird, den habe ich uns erspart. Lies es bitte mal nach. Im Schweiße des Angesichtes sollst du dein Brot verdienen. Die Frauen, wenn sie Kinder gebären, sollen mit Schmerzen geschehen. Jeder, der mal bei einer Geburt dabei war, denkt, Mann, warum muss das denn so schmerzhaft sein? Kann das nicht einfacher flutschen, das Baby? Es gibt da viele Dinge, die Gott sagt, die als Folge von diesem Erkenntnisbaum, von diesem Essen des Erkenntnisbaums auf unserem Leben ruhen. Und dann ist natürlich die Frage, warum machen wir den gleichen Fehler? Was hat das mit mir zu tun, habe ich mich gefragt. Ich habe gedacht, das Erste ist, Bei mir passiert genau das Gleiche. Wann immer ich Kinder beobachte, hier so den kleinen Rust, wenn ich mir betrachte, ich glaube, wenn der jetzt heute hier reingetragen worden, du schaust in die Augen rein, da siehst du die absolute Unschuld. Aber irgendwann kommt es an den Punkt, wo ein Kind sich selbst auf den Thron setzt und Macht ausüben will. Wo es nicht mehr sagt, Gott ist der Herr, sondern wo ich der Herr bin. Jeder Streit, den wir miteinander haben, sagt, ich sitze auf dem Thron. Weil Gott sagt, liebe deine Nächsten wie dich selbst, tu wohl denen, die dich hassen, liebe deine Feinde. Merkst du, und was wir alles schon versaubeutelt haben, also sind wir mitten in dem Geschehen von Adam und von Eva. Adam nebenbei heißt nur übersetzt Mensch. Wir sind mitten in unserer menschlichen Sache drin. Und dann stelle ich fest, was hat das mit mir zu tun? Wir alle haben von dieser Frucht der Erkenntnis gegessen. Und eigentlich weiß jeder von uns sehr, sehr genau, was gut und böse ist. Da bräuchte es nicht eine Predigt drüber. Da könntest du den klassischen Heiden hier reinbringen, wenn der ganz ehrlich hier vorne stehen würde, er wüsste, was falsch wäre. Dem müssten wir nicht die Leviten lesen. Der wüsste das. Es wird ja so schön geschrieben, nobody is perfect. Und damit tritt das Erste ein, was wir in dieser Geschichte auch immer wieder sehen. Es tritt als Erstes ein, ich fange an mit einer Schuldverschiebung. Hier wird es ganz klar, Adam sagt, Eva war schuld. Eva sagt, die Schlange war schuld. Und letzten Endes steht dahinter, Gott, du bist schuld, du hast den Baum ja da wachsen lassen und hast dieses Verbot ausgesprochen. Aber das Schlimme ist, nicht nur, dass du Schuld verschiebst, in dem Moment wirfst du auch noch Schmutz auf deinen Nächsten. Indem du sagst, die anderen sind schlimm. Mit jeder Schuldverschiebung, die du betreibst, wirfst du Schmutz und schlimme Sachen auf denjenigen, wo du die Schuld hinschiebst. Das ist noch viel schlimmer, als dass du sagst, eigentlich bin ich unschuldig, ich bin ja nur verführt worden. Nein, du legst ja noch eins drauf und sagst, der andere war's. Ich bin eigentlich unschuldig, aber der andere war's. Versteht ihr? Wenn wir anfangen, vom Baum der Erkenntnis zu essen, scheint es ein ganz tiefes menschliches Gen zu sein, dass wir immer die Schuld beim anderen suchen und dabei Schmutz auf den anderen werfen. In jedem Streit, wo ich irgendwo reingekommen bin, habe ich versucht, den anderen schlechter, schmutziger auszusehen lassen, wie ich selbst. Und damit war ich eigentlich nicht ganz so schmutzig. Dann kann ich sagen, naja, dem Obdachlosen da auf der Straße, dem würde man ein Stück Seife gut tun, aber ich gehe jetzt sonntags in den Gottesdienst. Das Zweite, was hier in dieser Geschichte geschieht, sie machen eine Maßstabsverschiebung. Sie sagen letzten Endes, so schlimm war es doch wohl gar nicht. Das ist das, was bei uns immer passiert. Ach, es gibt Leute, die sind viel schlimmer. Wir verschieben einfach ein bisschen die Schlange, Adam und Eva, wir stimmen ab. Das war nicht so schlimm. Drei gegen eins. Gott hat gesagt, also Mehrheitsbeschluss, es ist klar. Und das ist, was in unserer Gesellschaft momentan sehr stark abläuft. Wir beschließen ganz viel mit Mehrheitsbeschlüssen, aber vor Gott sind die nicht immer richtig. Wir setzen die Mehrheit, die Demokratie oben auf den Stuhl, und nicht mehr Gott. Die Frage nach Abtreibung, die Frage nach der gleichgeschlechtlichen Liebe, die Sache nach der Vermögensverteilung. Wir heben Mehrheitsbeschlüsse ganz oben hin. Ich habe in mein Skript reingeschrieben und dann dachte ich, das darf ich vielleicht gar nicht so sagen, aber weil diese Vergleiche dann immer ganz schlimm ausgelegt werden, aber nur um das wirklich krass zu formulieren. Hitler wurde damals gewählt, das war ein Mehrheitsbeschluss. Der hat sich nicht an die Macht geputscht und es war mit Sicherheit nicht richtig, was er gemacht hat. Die Mehrheit schrie, wir wollen den totalen Krieg. Und es ist heute im Film dokumentiert. Und du guckst hinein und sagst, richtig war das in gar keinem Fall. Nur weil drei, Adam, Eva und die Schlange abgestimmt haben, man kann davon essen, war es immer noch nicht richtig. Ich glaube, aus dieser Geschichte müssen wir wieder lernen, Gott hat immer recht. Ob ich das richtig finde, ob mir das passt oder nicht, ob es in meinem Leben stimmt, ob die Gesellschaft sich verändert, spielt dabei keine Rolle. Was hat es mit mir zu tun? Ich glaube, das Nächste ist, dass ich mich dann anfange, vor Gott zu verstecken. Ich fange an, meine Taten zu verdrängen. Als ich den Herr Blatter im Fernsehen gesehen habe, wie er auftrat und sagte, wie er die FIFA gelobt hat nach seiner Wahl, da sagte ich, er hat seine ganze Schuld wahrscheinlich auch effektiv vor sich selbst so verdrängt, dass sie gar nicht mehr sichtbar war. Jeder konnte sehen, dass er eigentlich nackt da vorne steht. Aber er hat vielleicht ausgedrückt, was Laodicea in Offenbarung 3, Vers 17, was über dieser Gemeinde gesagt wird. Du sagst, ich bin reich und wohlversorgt, mir fehlt an nichts, aber weißt du nicht, wie erbärmlich und jämmerlich du dran bist? Du bist arm, nackt und blind. Verstehst du, wenn es mit dem Verschieben nicht mehr geht, wenn es nicht mehr geht, neigen wir Menschen dazu, ein Maß der Vergesslichkeit über unsere eigene Schuld anzulegen. Als Jesus am Kreuz hängt, sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie haben vom Baum der Erkenntnis gegessen und fangen an, weil sie es nicht mehr verdrängen können, eine verschobene Selbstwahrnehmung an den Tag zu legen. Und dann kommt das Nächste. Wir kommen dann vielleicht in den Gottesdienst, fangen an, Gott zu loben und zu preisen und denken, ist alles klar und sind doch wie Laodicea unterwegs. Aber wir sind nicht mehr bereit, uns vom Heiligen Geist überführen zu lassen. Ich war über mich sehr erschrocken, als Martin am Sonntag gepredigt hat und von seinen beiden Torhütern redete. Habt ihr die noch im Kopf, die beiden Torhüter? Ach, wir sollten die CD vervielfältigen und jedem, der sich nicht mehr daran erinnert, sie zum Strafe 10-mal hören lassen. Das wäre jetzt noch so ein Ding. Aber diese Torhüter sind wir die ganze Woche durchgegangen. Was ist hier noch drin, das mich bewacht und behütet? Was habe ich aufgestellt? Der Geist Gottes hat es manchmal ganz schön schwer, wirklich reinzukommen. Im Tempel wurden damals Torhüter aufgestellt. Und es gibt diese Geschichte, dass die Samaritaner eines Tages in der Nacht gekommen sind, sind in den Tempel eingebrochen, weil da der Torhüter weitestgehend geschlafen hat, nur eine schwache Mannschaft da waren und dann haben sie im Tempel Schweineblut verteilt. Deswegen mochten die Juden die Samaritaner nicht. Ich glaube, in unseren Tagen verdrängen wir viel. Wir verstecken uns vor Gott in Atheismus. Wir verdrängen Gott manchmal. Wir verstecken uns in Religiosität. Ich bin ja fromm. Oder wir setzen den Humanismus auf den Thron. Humanismus ist gut, aber wenn dabei Gott vom Thron gesetzt wird, ist es ganz schlecht. Wenn der Mensch oben aufgesetzt wird, was hat es mit mir zu tun? Die Folgen sind bei uns zu beachten. Sie führen zum Tod. Sie bringen Fluch in unser Leben hinein. Wir ziehen uns Feigenblätter an, um unsere Nacktheit zu verdecken. Ich bin ja fromm, ich gehe in die BK, ich lobe ja Gott. Und eigentlich bin ich nackig. Wir verstecken uns vor Gott. Wir entwickeln uns als Zentralisten. Wir sind das Zentrum. Was hat das mit mir zu tun? Ich glaube, die Geschichte, wie du sie auslegen willst, als Wort-für-Wort-Geschichte oder als Allegorie, als Parabel, als Lebensbeispiel, um bestimmte Dinge zu erklären, sie haben was mit unserem Leben zu tun, weil du und ich, wir sind genau wie Adam und Eva. Wir essen relativ früh in unserem Leben vom Baum der Erkenntnis und wissen sehr gut, was gut und böse ist und haben die Folgen zu tragen. Aber Gott, wie gehst du dann mit uns um? Und das ist das, was mich dann bewegt. Als erstes, obwohl Gott das alles wusste, er geht durch den Garten und ruft: Adam, Mensch, wo bist du, der du dich versteckt hast? Die Suchaktion Gottes hat nicht aufgehört, sondern sie hat spätestens dann angefangen, nachdem von der Frucht gegessen worden ist. Gott sucht dich. Gott sucht dich auf. Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Wo hast du dich verloren? Er macht sich auf und sucht. Und letzten Endes, wenn wir die Jesus-Geschichte lesen, Jesus macht sich auf und sucht dich und er findet dich vielleicht wirklich, wo du dich irgendwo noch getarnt hast in irgendeinem Leben, wo absolutes Chaos herrscht. Er findet dich da, wo du dich mit einem Feigenblatt belegt hast, wo du gesagt hast, eigentlich bin ich unschuldig. Gott geht gar nicht so sehr drauf ein, auf die ganzen Details, die wirklich gewesen sind, erstens, zweitens, drittens, viertens, sondern Gott schaut nicht zu dem Jungen hin, sondern er schaut zu dich hin, zu dir hin. Gott sieht dich, Gott sieht dich. Das ist die Botschaft. Gott macht sich auf und sucht. Teil 1. Teil 2. Das erste Opfer, was wir in der Schrift lesen. Er zieht wieder an, und zwar mit Tierfällen. Dafür mussten wenigstens zwei Tiere sterben. Nur weil zwei so doof waren und der Schlange geglaubt haben. Dafür mussten zwei Tiere sterben. Mit Tierfällen wurden sie angekleidet. Daher kommt die ganze Opfertheologie. Für mein Versagen. Und drittes, Gott zieht sie wieder an. Gott zieht sie an. Die Feigenblätter waren zu nichts Nutze, aber Gott zieht wieder an. Das hat mich in dieser Geschichte bewegt. Und für mich ist es das ganz Erstaunliche, weil ich oft gedacht habe, Mann, wenn Adam wirklich ein Mann wäre, ein ganzer Mann gewesen wäre, da hätte er gesagt, okay Gott, gib mal acht, ich will dir mal eins klar machen. Ich habe Scheiße gebaut. Ich habe von dem Baum gegessen. Ich habe versagt. Es tut mir fürchterlich leid, Gott. Können wir das irgendwie wieder korrigieren? Stattdessen verschiebt er die Schuld. Wenn Eva gesagt hätte, Schlange hin oder her, ich bin schuldig. Ich wollte in die Gnosis, in die Erkenntnis reinkommen. Ich wollte heiliger sein, ich wollte sein wie Gott. Und das sah ja auch so gut aus, wenn die diese ganze Sache beiseite gelassen hätten, die ganzen Entschuldigungen, hätte gesagt, Gott, ich bin schuldig geworden vor dir und vor Menschen. Was wäre dann passiert? Wäre der Zugang zum Baum des Lebens nicht versperrt worden? Ganz große Frage. Eigentlich wirft die Geschichte für mich mehr Fragen auf zwischen den Zeilen, als sie mir an manchen Punkten Antworten gibt, weil ich auch theologisch schon so in der Richtung denke. Aber wegen meinem Versagen musste Christus sterben. Am Baum des Lebens hängt er. Und von seiner Frucht, das ist die Botschaft, kann ich essen und ewiges Leben erlangen. Offenbarung 2. Wer von dem Baum, von der Frucht des Baumes isst. Versteht ihr, was hat diese Geschichte mit mir zu tun? Der Platter-Effekt. Ich war wieder bei, hoffentlich werden sie diesen Sack wirklich kriegen. Hoffentlich wird er wirklich total enttarnt. Ich entwickle mich mit einer großen Sache. Ja, endlich schlagen die mal zu. Das wurde ja auch langsam mal überfällig. Und plötzlich merke ich, wie der Geist Gottes zu mir spricht und sagt, ha, 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 wie ist es denn mit dir? Wenn du so ausgezogen würdest. Ja, gute Nachthütte. Eierst du dann auch rum, Paul? Was hast du alles verdrängt? Welchen Schmutz hast du auf den Nächsten geworfen? Wie sieht's denn mit dir aus? Und da merke ich, an manchen Punkten verstecke ich mich vor Gott. Das sieht dann ein bisschen anders aus wie da, aber mein Feigenblatt ist dann, nee, jetzt kann ich nicht beten, das geht jetzt gar nicht, jetzt muss erstmal Klarheit geschaffen werden. Jetzt geht gar nichts mehr, ich drehe mich rum und gehe. Ich stimme mit meinen Füßen ab, mit meiner Haltung stimme ich ab. Ich bin ganz anders unterwegs. Aber dann kommt Gott und sagt, Paul, Paul, wo bist du? Paul, wo bist du? Er fängt an, mich zu suchen, obwohl ich der Versager bin, obwohl ich Schuld verschoben habe, obwohl ich belastet habe nach rechts und links. Er fängt an, mich zu suchen und sagt, ich möchte mit dir weiter unterwegs sein. Die Folgen deiner Tat, die sind noch da. Und nebenbei, das ist auch so ein Stück Kapitel aus dieser Sache. Jede Sünde hinterlässt Spuren in deiner Umgebung, in deinem eigenen Leben und am Leben von anderen. Jede Scheidung hinterlässt Spuren. Jede Lüge hinterlässt Spuren. Jede Hasstriade hinterlässt Spuren. Jedes Schlagen hinterlässt Spuren. Und Unschuldige müssen darunter leiden. Nur weil du auf dem Thron saßt, weil du von diesem Baum essen wolltest, weil er gut auszusehen war, wenn ich auf diesem Punkt bin. Ich habe jetzt von einem Mann gehört. Nee, erzähle ich nicht. Versteht ihr, das macht mich manchmal traurig und macht mich hilflos. Und ich sage das ganz bewusst nicht wegen euch, sondern es macht mich traurig und hilflos mit mir, weil ich sage, was mache ich eigentlich? Wäre es nicht einfacher, zu Jesus zu kommen und zu sagen, gib mal Acht, Jesus, ich höre auf mit diesem Rumeiern. Das bin ich. Nackt und bloß stehe ich vor dir, bitte zieh mich an. Wir haben diese Geschichte, die Jesus dann nachher aufrollt mit dem großen Festmahl, mit dem Hochzeitsmahl in der Ewigkeit, wo der König rumgeht und guckt, ob jeder ein Festgewand anhat und einer hatte keins an. Und der wird rausgetragen, rausgetan. Er hat dieses geschenkte Gewand von dem König nicht angenommen. Ich kann sehr viel über Sepp Blatter nachdenken. Kann Schadenfreude entwickeln oder alles andere. Aber wer von uns hat seine Knie gebeugt und hat gesagt, Herr Jesus, begegne diesem Mann in seiner Einsamkeit. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe gedacht, hoffentlich wandert er in den Knast. Diese Sauerei, was der mit dem Fußball alles gemacht hat. Das war Paul. Paul, der vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen hat, der wusste genau, was Blatter falsch gemacht hat, aber den Splitter in seinem Auge nicht sieht. Als dieses Bild von Martin da war, dachte ich ja, Gott, wo suchst du mich und wo findest du mich? Versteckt. Gott zieht die Gescheiterten wieder an. Er bedeckt die Scham, damit wieder Leben hineinkommt. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, 53, denn dieser verwesliche Körper hier muss Unverweslichkeit anziehen, diese sterbliche Unsterblichkeit. Und er bekennt später im 2. Korintherbrief, dass wenn er in die Ewigkeit kommt, er wirklich angezogen sein will von der Herrlichkeit Gottes, von der Güte Gottes, von dem, was Gott für ihn bereitet hat, weil er wusste, so wie er ist, kann er nicht vor Gott aufkreuzen. Alles Rechtfertigen vor Gott hilft uns nichts. Aber Johannes schreibt uns im ersten Brief, im ersten Kapitel, dem 9. Vers, denn wenn wir unsere Sünden bekennen, zeigt sich Gott treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. So würde ich ganz gerne auch im Nachgang von den Botschaften, die Martin so reich dargeboten hat am letzten Sonntag, ich möchte nochmal nachschlagen und sagen, wer von uns will denn angezogen werden? Dass wir einen Moment stille werden und sagen, okay, das lege ich nochmal ganz bewusst beiseite. Da, wo ich versagt habe. Ich will aufhören zu sagen, die anderen waren schlimmer. Die anderen, oh, die müssten mal unbedingt, ja. Sondern, dass wir unsere eigene Nacktheit betrachten und uns wieder anfangen zu schämen in der Gegenwart Gottes. Und das ist das Letzte, wo ich hin will. Wir haben sehr viel gebetet vor Pfingsten, dass wir ein Pfingsterlebnis haben. Aber ich glaube, das Pfingsterlebnis fängt da an, wenn wir wieder feststellen, wir sind eine Gemeinde wie in Laodicea. Eigentlich sind wir nackt, arm, bloß und blind. Und ich kann mich nicht über die Nacktheit der anderen freuen. Pfingsten bedeutet für mich, dass die Kraft Gottes wieder so auf uns kommt hier. Dass ich mich wieder vor Gott schämen kann, wie ich wirklich bin. Das ist mir in meinem frommen Dasein oft verloren gegangen. Ich schäme mich nicht mehr vor Gott. Ich glaube, dass wir das wieder in unserer Stadt brauchen. Wir brauchen nicht, dass wir uns die Sündenregister vorlegen, sondern wir brauchen, dass die Kraft Gottes auf uns kommt, dass wir uns wieder vor Gott schämen und dass er uns dann anziehen kann. Gott sucht uns. Er fragt, Mensch, Adam, wo bist du? Hier würde ich mit uns gerne eine Schweigeminute einrichten. Und sagen, hier bin ich, Gott. Jesus, mir tut es leid, mit welcher Begierde ich die Geschichten von Blatter gelesen habe. Wie ich innerlich gejubelt habe, dass es ihm ans Fell geht. Wie ich mich an seine Nacktheit aufgegeilt habe, dass er bloßgestellt worden ist. Und habe dann vergessen, dass mit diesen Worten, mit diesen Gedanken, die ich hatte, ich auch vom Baum der Erkenntnis gegessen habe. Ich wusste sofort, was er alles falsch gemacht hat. Es tut mir leid, Herr. Ich möchte nicht auf die Schuld der anderen hinweisen, nur damit ich besser dastehe. Ich weiß, das gehört sich nicht, aber ich weiß, damit bekenne ich nur, dass ich auch nackt, armlos und blind bin. Dann kann ich noch so fromm daherreden, Herr Jesus. Ich brauche, dass deine Herrlichkeit wieder auf mich, auf uns kommt. Dass wir nicht debattieren müssen über das, was der andere falsch gemacht hat, sondern dass wir vor dir stehen und uns anziehen lassen mit dem Kleid der Gerechtigkeit, die Jesus, die du für uns erworben hast. Vergib mir, denn ich weiß manchmal nicht, was ich tue. Ich weiß, nur weil ich auf die Schuld der anderen hinweise, wird meine nicht geringer. Hier bitte ich dich, dass du uns Gnade gibst, dass wir zum Baum des Lebens kommen können, zu Jesus kommen können. Dass wenn wir hier die Folgen unserer Verfehlungen ernten mit dem Tod, dass wir wenigstens ewig leben können mit dir. Dass wir jetzt schon Freundschaft machen mit dir, Jesus. Danke, dass du dich aufmachst, uns zu suchen. Ich preise deinen Namen dafür und lobe dich, denn du bist unendlich gut. Amen.